Die Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Katja Weber heute. Schön, dass ihr dabei seid. Unsere Zukunft wird toll, denn es wird wärmer in Deutschland. Verständnisvolle Vorgesetzte geben uns Hitze frei. Wir verbringen mehr Tage am See. Der Merlot wächst vor unserer Haustüre direkt in unsere Münder rein. Und wir haben viel, viel Sonne, um unsere Photovoltaik oder Photothermie zu speisen. Klar, in anderen Teilen der Welt sieht es anders aus. In Bagdad wurden zum Beispiel Mitte Juli 50 Grad im Schatten gemessen. In anderen Teilen des Irak 53 Grad. Überlegt euch das mal, 53 Grad. Nächtliche Abkühlung bedeutet dort 32 Grad. Das ist eine Temperatur, die wir als sehr heiß empfinden. Wenn wir die Erwärmung des Klimas wirklich, wie im vergangenen Dezember in Paris, beschlossen auf 1,5 Grad beschränken wollen, dann wird es Zeit, den eigenen Umgang mit Energie zu überdenken und zu handeln.
Letztendlich sind wir ja alle Konsumenten von Energie.
Nee, ich bin null Aktivist und vielleicht müssen wir das heute Abend noch ändern.
Das ist nicht nur ein Problem wegen irgendwelcher Eisbären, wegen irgendwelcher schnuckligen Megafauna in der Arktis oder wegen irgendwelcher Schmetterlinge.
Man tut im Internet, man tut den Leuten, die sich auf die Straße gehen, man tut den Leuten, die sozusagen dazu bloggen, zu kommentieren, Unrecht, wenn man zwischen den richtigen Aktivisten und so quasi die vielleicht halt einfach mal einen Kommentar schreiben, zu differenzieren.
Der Klimawandel ist ein menschliches Problem, darunter leiden im Schnitt immer die am meisten, die am wenigsten dazu beigetragen haben. Und wir, die wir historisch am meisten dazu beigetragen haben, leiden am wenigsten darunter. Wir können über Klimagerechtigkeit reden.
Die unzufriedenen Leute, ja, die dann auch noch einen Schraubendreher in die Hand nehmen oder eine Zeile Code schreiben oder beides.
Diese Handlung muss ja offline stattfinden. Die findet nicht im Netz statt, die findet nicht mit I like und ich find's toll und ich bin mit dabei und super, sondern ich frage mich immer, die bei uns auch einen Artikel liken, wer von denen macht denn dann etwas?
Ja, wer macht was? Und was sollten wir denn machen? Das war Thema in unserem digitalen Salon am 27. Juli 2016. Im digitalen Salon besprechen wir ja Fragen zur vernetzten Gegenwart. Und so lautete dann der Titel im Juli am warmen Polar, Klimawandel online. Geladen waren drei Gäste. Tanja Leutz ist Geschäftsführerin bei CO2 Online. Dieses gemeinnützige Unternehmen informiert im Netz und analog, wo und wie ich in meinem Haushalt oder in meiner Firma Energie einsparen kann. Der Anreiz für viele Nutzerinnen und Nutzer ist ganz einfach das Geld. Mehr als 90.000 Menschen nutzen laut CO2 Online das von den Beratern erstellte Energiesparkonto. Mithilfe dieses Kontos kann ich nachvollziehen, wie viele Peseten ich bei der Energie denn jetzt schon wieder eingespart habe durch meine neue LED oder die neue Spülmaschine. Wie Tanja hat auch Taccio Müller Politikwissenschaften studiert, Schwerpunkt soziale Bewegung. Taccio hätten wir auch gut zu unserem Salon mit dem Thema ziviler Ungehorsam einladen können. Ob beim Schottern der Bahngleise, auf denen der Castortransport langgerollt ist, oder bei der Aktion Ende Gelände im Mai, als ein Braunkohletagebau in der Lausitz besetzt wurde, bei solchen Aktionen mischt er mit. Seine Brötchen verdient er als Referent für Klimagerechtigkeit bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wie das Wörtchen Klimagerechtigkeit schon sagt, Taccio sieht Fragen zu Klima, Umwelt, Energie als soziale Fragen. Die Taz hat ihm mal attestiert, über das gewisse Dutschke-Pathos zu verfügen. Müller sei sowas wie der Eventmanager einer ernstzunehmenden Angelegenheit. Der dritte im Bunde war Hendrik Sendt. Aus seiner akademischen Bio greife ich nur mal ein paar Pünktchen raus. Hendrik hat zum Thema Ideengenerierung im Internet promoviert. Für die Hochschule Anhalt hat er gemeinsam mit einem Kollegen den Studiengang Online-Kommunikation entwickelt. Der Spiegel hat die beiden mal als die Blues Brothers des Internetzeitalters beschrieben. Am HIG, dem Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft, ist er der Projektleiter Forschung. Die RWE-Stiftung fördert das Projekt Smart Energy User Innovation, indem er gemeinsam mit einem Kollegen von der Technischen Universität in Berlin die Aktivität von Nutzerinnovatoren im Bereich Smart Energy in Deutschland untersucht. Tja, und bei mir ist das bei solchen Vokabeln immer so, sobald ich sowas höre wie Nutzerinnovatoren im Bereich Smart Energy, habe ich im Kopf einen großen, dicken Affen sitzen, der so laut auf einer Trommel trommelt, dass ich nichts mehr denken kann und nichts mehr verstehen kann. Also die erste Frage an Hendrik. Was untersucht ihr da nochmal genau zum Thema Nutzerinnovatoren im Bereich Smart Energy?
Wir kommen aus der Perspektive, und das ist auch so meine eigene Geschichte, dass wir Nutzerinnovationen sehr spannend sind. Was sind Nutzerinnovationen? Innovationen kann man ja erstmal verstehen als etwas, was ein Unternehmen kommt irgendwie mit einer neuen Produkt- oder Dienstleistung raus und meistens mit dem Zweck, irgendwie einen Gewinn zu erzielen, also ein Geschäft zu machen. Das ist ein ganz wichtiges wirtschaftliches Prinzip. Ist aber von einer anderen Motivation erstmal getrieben als Leute, die zu Hause oder irgendwo in der Welt oder auch Organisationen, die sind und denken, wir wollen Dinge verändern oder etwas machen, nicht um in erster Linie Geld damit zu verdienen und mit einem Zweck von Gewinnerzielung, sondern eben um Problem zu lösen. Und der Rest ist uns relativ egal. Und dann fangen die nämlich an, ihre eigenen Probleme zu lösen. Und das hat den entscheidenden Vorteil, dass die meistens Dinge lösen, die eben dann auch wirklich ein echtes Bedürfnis haben. Also jetzt so ein extremes Gegenbeispiel ist der 12. Schokoriegel, der im Jahr versucht, im Supermarktregal zu bestehen und es nicht schafft, weil es auch einfach niemanden interessiert. Wenn ich aber selber zu Hause sitze und mich eventuell wirklich interessiert, naja, an welchen Stellen im Jahr verbrauche ich denn viel oder was läuft denn eigentlich oder an welcher Stelle läuft es denn nicht und ich das wirklich sehen möchte und da eingreifen möchte und mir dann überlege, wie kann ich damit umgehen, dann bin ich eine Nutzerinnovatorin, ein Nutzerinnovator und gehe diese Sache aus der Perspektive
an. Um noch eine schöne Vokabel reinzuwerfen, dann bin ich der Prosumer oder die Prosumerin.
Ja,
also die, wo der Schuh irgendwie drückt und ich denke mir, da habe ich aber mal gerne eine Idee zu.
Das ist jetzt schon, wird schon spannend, weil in der Tat ist der Einstieg oder der Prosumer hat ja was von produzieren und nicht notwendigerweise von innovieren. Also da haben wir schon so eine erste interessante Differenz, sodass zum Beispiel im Moment in dieser ganzen Energiedebatte alle Leute, die irgendwie in Laden laufen, oder es gibt ja jetzt inzwischen auch so viele Rent-a-Roof-Geschichten, wo ich einfach mir auch unter fragwürdigen Bedingungen teilweise eine Solaranlage aufs Dach mieten kann und dann anfangen, ein Stück weit eigenen Strom entweder einzuspeisen oder selbst zu verbrauchen, meistens beides. Und die werden in der Debatte oder in der Literatur als Prosumer schon definiert. Das heißt, die müssen selber eigentlich nichts irgendwie aufgeschraubt und verändert haben, sondern einfach nur auch ihr erstes Watt erzeugt haben. Und dann produzieren sie schon und sind gleichzeitig Konsumenten, aber eben nicht in der Hauptrolle Konsumenten und lösen so ein bisschen
also
dieses Verhältnis auf. Also
dich interessiert der Verbraucher, der zum Düsentrieb wird oder zumindest dem Düsentrieb sagt, bau mir doch mal was, was das und das
genau, macht. Die unzufriedenen Leute, ja. Die dann auch noch einen Schraubendreher in die Hand nehmen oder eine Zeile Code schreiben oder beides.
Und was ist dein Antrieb? Also ist das eher so ökig sozial motiviert oder wir
so wie der da.
Die Geste, so, ich sitze ja heute links neben Tajo.
Eine einladende Geste.
Das ist eine total hohe Hürde
oder
jetzt für mich.
Wir sprachen ja schon über wirtschaftliche Prinzipien, dann doch eher money-driven, da kann ich Geld verdienen, da kann ich ein Startup aufpusten
und loswerden. Ja, ich bin ja Forscher, ich verdiene ja kein Geld.
Oder ist es natürlich strikt durch die akademische Brille, weil dich das so brennend interessiert?
Ja, letzteres, ganz eindeutig.
Ganz eindeutig.
Aber wir haben auch Kollegen, die wahnsinnig aktiv in der Startup-Branche sind, aber das ist nicht meine Welt. Sondern in der Tat, also es geht wirklich an der Stelle um das akademische Interesse und auch den darunterliegenden Gedanken. Jetzt wird es spannend, weil jetzt wir diskutieren schon über Froschperspektive und größere Perspektiven. Ich habe aus meiner Erfahrung heraus, finde ich dieses Prinzip Nutzerinnovation wirklich sehr spannend. An ganz vielen verschiedenen Stellen, dass Leute selber
also
anfangen.
Also sprich, dich juckt das Prinzip jetzt gar nicht so sehr der Anwendungsbereich oder irgendein politischer, aktivistischer Gedanke.
Nee, ich bin null Aktivist und vielleicht müssen wir das heute Abend noch ändern. Aber das kann ich erstmal sagen, ich bin erstmal null Aktivist. Das Einzige, was ich sehe, ist, dass Smart Energy eine ganz große Diskussion ist.
Stopp, da möchte ich den Fuß gleich reinstellen, weil das wäre meine nächste Frage. Bitte definieren Sie Smart Energy. Jetzt haben wir uns gerade so an Smart Grid gewöhnt und irgendwann mal bei Leo geguckt, ach, das heißt einfach Netze oder meinetwegen Speicherprinzip und du meinst jetzt das große Ganze mit noch viel mehr rundherum davor und dahinter.
Naja, eben ein Netz habe ich ja schon, wenn ich ein Kupferkabel zwischen der Glühbirne und zwei oder einer Batterie und so weiter mache. Smart wird das Ganze ja, wenn wir versuchen, irgendeine Form von mittelmäßiger, intelligenter Steuerung bei entweder Verbrauch, Speicherung und Erzeugung mit reinzubringen oder die drei Ebenen zusammenzubringen und eben dann schlauer zu werden, das Ganze besser zu steuern. Und wenn wir jetzt gerade in der Situation sind, wo nun mal auf der Erde irgendwann morgens die Sonne aufgeht und meistens dann der Windberg da so ein bisschen nachgeordnet hinterherkommt und wir dann sehr viel erneuerbare Energien erzeugen, aber der Verbrauch gerade also jetzt auf der Haushaltsebene, in der Industrie ist es nochmal ein bisschen anders, fast antizyklisch anfällt, dann ist, und wir diese gerade bei Wind und Solar einen sehr schönen Ausbau gerade haben, dann wird ziemlich klar, dass wir in der Steuerung besser werden müssen und verschiedene Dinge machen können, wie zum Beispiel diese Peak, das Schlimmste, was ja im Netz so, oder eine der schlimmen Sachen, die passiert, ist, dass man einmal ganz viel Strom verbraucht. Und das ist ja das große Argument der großen Erzeuger, dass sie sagen, ja, wir müssen die ganzen Kapazitäten bereithalten, damit wir diese eine kleine Spitze auch irgendwie mit erwischen können. So, und jetzt ist also aber die Frage, ne, Smart Energy, das heißt also der da wieder Konsumenten, die sind jetzt aufgefordert an verschiedenen Stellen, da sozusagen Teil der ganzen Bewegung zu werden. Ne? Und das eine ist sicherlich, dass sie irgendwie brav zu Konrad laufen und sich auch irgendwie zwei Solarzellen hinstellen, ändert aber wahrscheinlich nicht so viel an der Gesamtsituation. Was sozusagen die Frage ist, wenn wir wirklich eine Intelligenz da reinbringen wollen, dann brauchen wir wahrscheinlich Angebote, die zu Hause bei den Leuten dafür sorgen, dass man eventuell vielleicht ernsthaft Geld spart oder ernsthaft spannende neue Anwendungen haben.
Geldspartipps gibt es auch gleich, stay tuned.
Die wirklich interessant sind. Ich selber wurde genötigt, wegen einer Regulierung, die wir jetzt haben, nach dem Austausch unserer Stromleitungen, einen Smart Meter einzubauen. Dieses Smart Meter hängt da jetzt und wenn ich Strom ablesen muss, dann gehe ich runter und mache das mit so einem Papierzettel, schreibe das da drauf, einmal für die Stadtwerke und einmal nochmal an einer anderen Stelle. Und das ist jetzt das Smart Meter, was wir im Jahr des Herrn 2016 in Berlin hängen haben als Endverbraucher. So, das heißt, und das war so ein bisschen, da konstatieren wir ein systematisches Versagen oder einen Fehler, überhaupt
also
mit interessanten Anwendungen um die Ecke zu kommen.
Also ihr wollt schlauer werden oder praktischere Lösungen mit dem Verbraucher, also mit dem Erfinderverbraucher auf den Weg.
Genau, und da wir Forscher sind, machen wir es ganz kompliziert und sagen, wir wollen gar nicht mit genauen Produkten rauskommen, weil das ist die Aufgabe der Produktentwicklung, sondern wir wollen nur die Mechanismen angucken und
unter
die
denen,
Orte, an denen funzt. Leute selber um die Ecke kommen mit Sachen, die sie eigentlich wirklich interessant finden und die man ihnen gar nicht verkaufen muss, sondern die sie von selber vorantreiben.
So, und da kommt jetzt Tachio ins Spiel. Jedenfalls gebeten zu vervollständigen, das Internet bedeutet für die Energiewende Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und du hast geschrieben, zuerst mal gar nichts. Also hier dieses ganze superschlaue Energielenkung, Netze, das piept dich so gar nicht an, Tachio?
Nee, zuallererst mal, wenn wir vom Internet reden, reden wir von einer gesellschaftlichen Struktur, die nicht immateriell ist. Also diese ganzen Computer, die Serverfarmen, das muss ja alles irgendwie mit Strom betrieben werden. Mhm. Und dieser Strom kommt im Großteil der Welt, übrigens auch in Deutschland noch zum Großteil, nicht aus erneuerbaren Energien, sondern aus fossilen Brennstoffen, die den Klimawandel vorantreiben. Ihr habt vielleicht mal diese berühmte, vermutlich nicht ganz richtige Zahl gehört oder die Aussage, dass ein Google-Search ist ungefähr so, als würde man einen Wasserkessel kochen. Mhm. Das heißt, wenn ich nämlich 20 Sachen gesucht habe, habe ich schon 20 Liter Wasser gekocht. Immateriell ein bisschen Wissen produziert, aber gleichzeitig sehr realen, sehr materiellen Strom verheizt, damit sehr reale CO2-Emissionen produziert und das ist nochmal wichtig, ich muss kurz zurück zur Klimagerechtigkeit gehen, die schon mal erwähnt wurde, das ist nicht nur ein Problem wegen irgendwelcher Eisbären, wegen irgendwelcher schnuckligen Megafauna in der Arktis oder wegen irgendwelcher Schmetterlinge. Der Klimawandel ist ein menschliches Problem, darunter leiden im Schnitt immer die am meisten, die am wenigsten dazu beigetragen haben. Und wir, die wir historisch am meisten dazu beigetragen haben, leiden am wenigsten darunter. Das heißt, der Klimawandel, da geht es um Menschen. Wir sitzen auch nicht alle im selben Boot, sondern oder vielleicht sitzen wir im selben Boot, aber für die Leute in der ersten Klasse gibt es halt Rettungsboote. Deswegen ist das Internet erstmal per se einfach nur eine Struktur, die wahnsinnig viel Strom verbraucht, aus einer Klimaperspektive gesehen. Mhm. Die Frage von Smart Meters ist relativ marginal, wenn du dir den gesamten, den sogenannten Primärenergieverbrauch anschaust, was wir also alles verbrennen für Strom, für Heizung, für Kühlung, für Mobilität. Smart Meter regulieren ungefähr 10% des Haushaltsstromverbrauches. Der wiederum stellt 3% des gesellschaftlichen Primärenergieverbrauchs dar. Ergo regulieren Smart Meter 0,3 oder gar nichts. Also 0 bis 0,3%.
Aber das sollte ja, vermute ich jetzt mal, ein kleines Beispiel sein für ein größeres Prinzip. Ja, diese Nutzerinnovation oder Innovation überhaupt, denkst du, das ist sowohl dem Eisbären als auch den Leuten, deren Inseln untergehen oder die in Bagdad sterben, weil es zu heiß ist, ist denen völlig Wumpe. Das bringt für die nichts.
Es ist einfach auf einer ganz anderen Skala angesiedelt. Also der Klimawandel ist ein Problem, das wir in der Welt seit ungefähr 1750, seit wir anfangen, von fossilen Brennstoffen angetriebene Industriewirtschaften zu haben. Die fingen in England an, die haben sich dann langsam globalisiert. Und damit zerstören wir seit geraumer Zeit das Weltklima und versauen somit das Leben der Schwächsten in der Gesellschaft. Wenn wir jetzt anfangen, über so marginale Themen zu reden, wie Emissionshandel, der überhaupt nicht dazu beiträgt, die Emissionen zu reduzieren, oder Smart Meters, die nicht wirklich dazu beitragen, das Klima zu schützen, dann können wir uns in diesen Diskussionen, in ihren technischen Details und durchaus spannenden Anwendungsmöglichkeiten ganz leicht verheddern und dann nicht mehr das wirklich Wichtige sehen, nämlich zum Beispiel, dass wir aus fossilen Brennstoffen aussteigen müssen. Das heißt, dass es notwendig ist, aus so einer kapitalistischen globalen Wachstumswirtschaft auszusteigen.
Das heißt, du sagst zur Seite damit, es sind Phantomdebatten, aber ich würde trotzdem dann gerne noch mal positiv gewendet fragen, was kann denn das Netz dann überhaupt beitragen zu Klimaschutz oder Energiewende? Siehst du da irgendwas? Also außer Organisation von Großdemos und Tagebaubesetzung?
Wäre interessanterweise meine erste Antwort gewesen.
Also, und gibt es noch eine zweite oder ist dann Schluss?
Ich nehme mal an, dass es ein paar relevante Umweltschutz-Apps gibt. Aber der Punkt ist wirklich, dass einfach das Verhältnis, da besteht eigentlich kein Verhältnis dazwischen. Wir können über interessante, nutzerorientierte Anwendungen im Internet, von Internettechnologien, von Apps reden. Das ist ein Thema. Können wir gerne machen, ob das Profite bringt, ob das Leuten Geld spart, ob das überhaupt die Gesellschaft einfach ein bisschen netter und schöner und klüger und smarter und schneller macht. Oder wir können über Klimagerechtigkeit reden. Diese zwei Diskussionen leben aber auf völlig anderen Skalen, Ebenen. Mhm. Sozusagen Politik und Technologie, du kannst sagen, es gibt das große globale Klimawandelproblem und dann gibt es das irgendwie kleine, nutzerorientierte Anwendung oder dieses Thema. Die stehen in keinem Verhältnis zueinander. Das ist das so, wie heißt, wenn du sagst, ich drehe jetzt hier eine andere Glühbirne ein und bingo, das Klima ist gerettet. Zwischen der kleinen Handlung Glühbirne auswechseln und Klima retten besteht kein empirisch relevanter Zusammenhang.
Das heißt, du überlegst ganz skrupulös, bevor du dich an den Computer setzt und irgendwas googelst oder postest oder so, überlegst du, steht das im Verhältnis zu dem Kessel Wasser?
Nee, es geht überhaupt nicht ums Moralisieren und zu sagen, man muss eine Person...
Ich frage nach der Praktikabilität.
Genau, Praktikabilität, da würde ich sagen, vorhin hat der Kollege die Energiewende als großes Regierungsprestigeprojekt dargestellt. Das ist ja geschichtlich nicht so ganz korrekt. Die Energiewende ist ja ein Projekt, was von sozialen Bewegungen vorangetrieben wurde, von der Alternative Bewegung, die in den 80er Jahren angefangen hat, erneuerbare Energien zu entwickeln. Von der Anti-Atom-Bewegung, die 76 angefangen hat, in Wühl gegen die Atomindustrie in Deutschland zu protestieren. Und jetzt für die sozialen Bewegungen wichtig ist, die zum Beispiel in der Lausitz oder in Garzweiler im Rheinland letztes Jahr in den beiden deutschen großen Braunkohlerevieren gegen die Braunkohle protestiert haben. Kurzer Einschub, die Regierung sagt, wir machen Energiewende, aber Deutschland ist nicht Energiewende-Weltmeister. Wir produzieren 32% unseres Stroms aus Erneuerbaren. Uruguay produziert über 60% seines Stroms aus Erneuerbaren. Wir sind aber Weltmeister in der Braunkohle. Dreckigster aller fossilen Brennstoffe, mithin zentraler Treiber des Klimawandels. Und welches Land fördert und verbrennt von diesem Dreck mehr als jedes andere Land der Welt in absoluten Zahlen? Nicht China, nicht Indien, sondern wir hier. Kommen also wenn wir in Deutschland über Klimaschutz reden wollen, müssen wir darüber reden, wie wir aus den fossilen Brennstoffen aussteigen und nicht, wie wir ein bisschen mit den 0,3% Primärenergieverbrauch bei den Smart Meters und den Haushalten herumwuseln.
Ich glaube, die Message ist klar. Ich weiß auch gar nicht, ob
kannst
es
auch noch mal fünfmal sagen.
Aber ich weiß auch nicht, ob es Widerspruch gibt. Wenn ja, bitte. Wenn nein, auch okay. Wie gesagt, da ist auch immer noch so ein hübscher Platz frei neben Tanja. Aber jetzt hat ja Tatschio dieses Gefälle aufgemacht oder quasi gesagt, das eine, diese schöne Glühbirne oder dieser neue Thermostat oder dieser besonders energieeffiziente Geschirrspüler hat nichts, aber auch gar nicht und auch nicht an einem ganz dünnen Faden zu tun mit Energiewende, mit Klimawandel. Ist das auch deine Ansicht, wenn du berätst, wenn ihr Beratungen ja, an den Endverbraucher gebt?
Also ich finde es zu sehr voneinander getrennt. Also für mich gehört es schon zusammen. Es ist natürlich jetzt sehr in Schwarz-Weiß, aber letztendlich sind wir ja alle Konsumenten von Energieressourcen. Es kommt natürlich immer darauf an, in welcher Rolle wir gerade sind. Wir sind auf der einen Seite der Verbraucher, der, sei es die Glühbirne oder sei es der Kessel, der eine schlechte CO2-Bilanz hat. Aber ich habe ja auch eine Rolle im System. Also ich auch kann Mitarbeiter bei einem großen Energieversorger sein, ich kann in der Politik aktiv sein und bin ja mit ein Teil dieser Entscheidung, die wir treffen, wie wir leben. Also deswegen sehe ich es nicht ganz so getrennt. Und ich finde, das, was wir in unserer Arbeit wieder auch immer feststellen, ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, die Kurve zu bekommen, aber die Motive sind einfach sehr unterschiedlich, warum sich Bürger damit beschäftigen, die einen, die Energie sparen wollen, den anderen, den wir erstmal beibringen müssen, dass es wichtig ist, Energie zu sparen und auch jetzt nicht nur im Strombereich, sondern auch im Heizenergiebereich. Und interessant finde ich das, was mein Vorredner noch gesagt hat, zu dem Bereich der Bedürfnisse. Ich denke schon, dass es auch darum geht, Bedürfnisse zu wecken. Also es gibt diejenigen, die zu uns kommen, die ganz deutliche Bedürfnisse haben, weil sie sagen, meine Heizkosten sind zu hoch, ich weiß nicht, wie ich die Nachzahlung finanzieren soll. Wir hatten mal wirklich eine Rentnerin, die aus Hamburg mit der Mitfahrzentrale bei uns vor der Tür stand und sagte, ich weiß nicht, also das haben wir nicht in der aktuellen Situation, weil der Energiepreis viel zu günstig ist. Aber das ist durchaus so, dass das bei Einzelnen dann existenziell ist und das für uns ein Weg ist, das Thema Klimaschutz und Klimawandel auch zu transportieren, auch wenn es nicht als in erster Reihe steht als Motiv. Und ich denke auch wenn man so anschließt, wenn es darum geht, soziale Bewegung oder Aktivismus oder Leute dazu zu bewegen, an bestimmten Prozessen teilzunehmen, sich einzubringen, dann auch dann ist das Internet durchaus ein Medium, ein Kanal, der extrem wichtig ist. Oder wenn ich mir überlege, dass was in Deutschland passiert ist, aufgrund von Fukushima auch durch soziale Medien gab es einen Beschleuniger oder Katalysator, dass bestimmte politische Entscheidungsprozesse überhaupt stattfinden oder eine Bürgerwahrnehmung auch Einzug findet.
Ich war während Fukushima dann auf der Straße. Nach Fukushima gab es ja diese großen Demos.
Ja.
Und ich kann ganz klar sagen, dass es um die Baden-Württemberg-Wahl ging. Die fand 6 Wochen nach Fukushima statt. Mhm. Angela Merkel wusste genau, Markenkern der CDU ist pro Atomkraft. In der momentanen Situation wird es uns Baden-Württemberg kosten. Mhm. Deswegen hat sie dann die Energiewende-Entscheidung vorangetrieben. Mhm. Ich weiß, welche Organisationen da mobilisiert haben. Ich würde tatsächlich gerne nachfragen, aber inwiefern und wo waren es soziale Medien, die denn dazu beigetragen haben?
Ja, die begleiten
haben?
Das ja. Also die sind ja auch mit, tragen ja auch mit dazu bei, dass bestimmte konventionelle Medien auch schauen, welche Themen werden diskutiert, was wird da gerade auf die Agenda gesetzt. Und so funktioniert ja auch Agenda-Setting, dass Sachen dann auch in Printmedien, in Boulevardmedien landen und so weiter. Also ich kann dir jetzt kein einzelnes Fallbeispiel nennen, aber das ist durchaus ein Zusammenhang, der da ist.
Dann würde Angela Merkel dir jetzt wahrscheinlich sagen, du bist ja nur sauer, dass das nicht auf deine Initiative hin passiert ist, sondern auf die der Bundesregierung.
Ich bin schon relativ eitel, aber ganz so eitel bin ich nicht. Nee, wenn man in sozialen Bewegungen...
Also es entstehen ja diese Wellen. Also so, wir haben, ne, sei es irgendwie Fukushima, so, dann ist die Chance da, dass bestimmte Veränderungen auch stattfinden und da tragen natürlich Medien und dazu ist dann Internet ist ein Medium neben den klassischen Medien, haben eine Katalysatorwirkung an der Stelle auf jeden Fall.
Ich würde gerne noch mal einen Aspekt aufgreifen, den du genannt hast, dass wir ja das Materielle vergessen, wenn wir surfen, so tun, als sei das losgelöst von allem. Dazu noch mal ein paar Zahlen. Ich habe das hier aus einem SWR-Beitrag mir rausgesucht. Wäre das Internet ein Land, hätte es nach einer Studie von Greenpeace den weltweit 6. größten Stromverbrauch. Es gibt weitere gute Beispiele. Um den Energiebedarf der Rechenzentren zu decken, bräuchte es allein 4 mittelgroße Kohlekraftwerke. Weltweit wären 25 Atomkraftwerke notwendig, um genügend Strom für das Internet zu produzieren. Der Verbrauch vieler IT-Unternehmen ist mit dem Strombedarf einer Stadt vergleichbar. Laut New York Times verbrauchen zum Beispiel die Datenzentren von Google, das war ja auch dein Beispiel, so viel Strom wie eine 200.000 Einwohnerstadt. Wir haben jetzt hier überhaupt noch nicht über Rohstoffe seltene Erde, um die Kriege geführt werden, die unter erbärmlichsten Bedingungen abgebaut und dann weiterverarbeitet werden, gesprochen. Ist das für dich, Hendrik, ein Nebenwiderspruch oder gehört in die Diskussion?
Das gehört, genau, das ist eine der vielen Ebenen, die wir hier heute berühren müssen, wahrscheinlich, über die wir sprechen müssen. Kriege ich das jetzt alles zusammen? Wahrscheinlich nicht. Was man zumindest als spannendes Faktum mit reinwerfen kann, ist, dass Apple gerade im Juni in den USA eine Lizenz beantragt hat, direkt an Endkunden, und das ist jetzt neu, Strom zu Endkundentarifen verkaufen zu können. Das dürfen große Unternehmen in den USA, wenn sie so eine Lizenz haben, die Energie zumindest in den Markt hinein zu verkaufen. Die Argumentation ist, dass natürlich viele Unternehmen ab einer gewissen Größe ihren eigenen Strom herstellen und dann Überkapazitäten auch verkaufen wollen. Das ist sozusagen, ne, eigentlich nichts Neues, kann man jetzt ein bisschen spannender pegeln vielleicht. Und Apple zumindest, ich habe es nicht nachgeprüft, aber das sind die Zahlen, die so publik sind, weltweit 93% der Energie, die wir brauchen, um iTunes und Co. am Leben zu halten, erneuerbar erzeugt, in Deutschland zum Beispiel 100%. Das heißt also, ne, das ist
jetzt... Das heißt, das Argument und der Einwand hat sich bald erledigt.
Nö, das ist Apple, ist ja nun einer von vielen und das können wir jetzt sozusagen auch über die lange Strecke diskutieren.
Ich würde die Zahlen auch ganz gerne hinterfragen, weil ganz
kannst
ehrlich, da wird relativ viel Greenwashing betrieben und bestimmt einfach auch viel Schrott erzählt zum Teil von diesen Unternehmen.
Genau, deswegen, ich würde mich hier nicht um die Prozentzahl streiten wollen und das ist irgendwie ein ewiges Problem, das wir ja auch in ganz vielen anderen Branchen haben, dass Leute sozusagen sagen, sie machen irgendwas Nachhaltiges. Je genauer man dann guckt, desto mehr stellt man fest, dass da einiges gar nicht so nachhaltig ist, wie es dann in der Pressemitteilung aussieht. Nichtsdestotrotz ist das eine der vielen Bewegungen, die wir, glaube ich, konstatieren können, dass es gerade für Leute, die viel in der öffentlichen Wahrnehmung sind, ein Beweggrund ist, zu versuchen, Teile eben des eigenen Energiebedarfs erneuerbar herzustellen. Und dass zumindest mal eine Perspektive und so von Wirkungsmächtigkeit und was gerade in Deutschland nicht so gut funktioniert.
Okay, also, das war ja die Antwort auf die Frage.
Ich wollte jetzt erst anfangen.
Und das war erst der Doppelpunkt.
Genau.
Nee, ist doch Akademiker. Der Kollege ist doch Akademiker.
Mit Blick auf die Uhr halten wir das hier krass unakademisch und wirken ab. Die Frage war ja eigentlich, ist dieser Einwand, was da allein verbraten wird in Bereitstellung der Infrastruktur, ist das nicht allein schon ein Grund zu sagen, das Netz bringt dann nichts?
Ja,
du hast mir nicht so richtig drauf geantwortet, also aber dann würde ich gerne mal an die...
Knapp.
Dann würde ich gerne mal an die Beraterin des Endverbrauchers mich wenden. Und die Redakteurin hat mir gestanden, die, ihre neueste Sucht, Pokémon Go, weiß ich, wie viel Wasserkessel die damit verjuckst. Ist das ein Thema, wenn ihr Beratung ausübt?
Ich weiß immer nicht, ob das so dann an das Eingemachte geht, sondern ich würde halt auch gerne da bei dem ansetzen und zu sagen, wie gelingt es uns denn, von den fossilen Energieträgern wegzukommen an der Stelle? Ja, und das eine ist die Stromseite, das andere ist die Wärmeseite, über die auch hier wieder oder auch in der öffentlichen Wahrnehmung eigentlich viel zu wenig gesprochen wird. Und natürlich gibt es dann Anwendungen wie Smart Meter, die es ja nicht nur für Strom, sondern auch für Gas, für Fernwärme gibt. Wenn man die intelligent gestaltet, dann können sie einen Beitrag leisten, dass diejenigen, die den Strom oder die Wärme an der Stelle konsumieren, ein Feedback bekommen und sehen können, wie groß ist hier mein Anteil eigentlich an der Geschichte. Und das ist aber, wenn man jetzt in diesen drei Säulen guckt, dass man sagt, das ist dieser Informationsteil, den man bespielen kann, dann ist es aber nur ein Element. Das andere ist immer die Frage, wie fördere ich so etwas, dass wir wegkommen von diesen Energieressourcen, die wir dort völlig beachtungslos verschwenden. Und das andere ist die Frage, wie kann ich es halt ordnungspolitisch regeln? Ja? Also das sind ja die drei Stellschrauben, die ich habe und die greifen ineinander und da sind wir halt in dieser Position, dass wir sagen, wir sind in diesem Informationsbereich, weil den können wir beeinflussen. Mhm. Und da ist das Internet ein wichtiges Hilfsmedium für uns, weil es die Möglichkeit bietet, mit modernen Anwendungen Feedback zu geben, im Dialog zu bleiben, Leute zu motivieren. Und ich wünschte, wir hätten Pokémon-Anwendungen, die uns einfallen würden, wo es uns gelingen würde, dass die Leute nicht mal nur so einmal sagen, oh, das ist eine tolle Sache, ich mache das einmal, sondern wo es uns gelingt, wirklich eine Handlung hinzubekommen. Und diese Handlung muss ja offline stattfinden. Die findet nicht im Netz statt, die findet nicht mit Alive und ich finde es toll und ich bin mit dabei und super, sondern ich frage mich immer, die bei uns auch einen Artikel liken, wer von denen macht denn dann etwas? Also,
nach dem Klick.
Ja, so. Und, da, genau. Und das ist die große Herausforderung an der Stelle. Ist das jemand, der dann sich einer Organisation anschließt, die vor Ort aktiv ist, der sich beim Produkt für ein anderes Produkt entscheidet oder der bei der nächsten Wahl die Partei wählt, wo er denkt, den vertraue ich am ehesten, dass sie die Energiewende in den Griff bekommen und dem Klimawandel da irgendwas entgegenzusetzen
haben. In eurer Beratung eine Rolle, woher der Strom kommt, den ich sparen möchte? Also thematisiert ihr das und thematisieren das die Kunden? Fragen die das nach?
Ja, na klar, also das auf jeden Fall. Also wir sind jetzt selber nicht diejenigen, also da gibt es ja viele Organisationen, die da auch sich darauf spezialisiert haben, zu sagen, was ist beispielsweise grüner Strom und wie kann ich als Konsument die Label verstehen und wie kann ich auch, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel einen Stromwechsel machen möchte, wie kann ich da einem Verivox, dem ich vielleicht nicht ganz so vertraue, weil da die Stromtarifanbieter da auch alle Tricks und Kniffe kennen, um immer gut positioniert zu sein, aber da gibt es auch Alternativen, da gibt es auch welche, die nur grüne Stromanbieter, wo nachweisbar ist, dass das erneuerbare Energie ist, wo gesagt wird, alle Gewinne werden in den Ausbau erneuerbarer gesteckt, dann arbeiten wir auch mit solchen Akteuren zusammen. Aber wir versuchen halt auch Vergleiche zu ziehen und sagen, ja, es ist schön, wenn du darüber nachdenkst, ob du jetzt die Biotomate regional kaufst und nur im Sommer, aber denk mal eher drüber nach, fährst du mit deinem SUV zum Supermarkt. Mhm. Ne? Also die Verhältnismäßigkeit und ich glaube, das ist auch nochmal dein Thema. Also natürlich kann man jetzt sagen, wenn man es dann hochrechnet und sagt, alle Schulen in Deutschland würden jetzt wirklich mal mit LEDs ausgestattet werden oder mit funktionierenden Heizungspumpen oder so, dann ist das schon richtig, richtig viel auch. Dann ist es aber halt natürlich klein, 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 klein. Aber wie gesagt, es geht immer darum, auch mal so eine Verhältnismäßigkeit in die Diskussion zu bekommen. Und Smart Meter, das sind dann immer für mich auch so Buzzwörter. Und dann reden alle über Smart Meter, aber Smart Meter, so wie sie jetzt sind, sind halt nicht smart in unseren Augen, sondern sie müssen verbunden werden mit einer Benutzerfreundlichkeit.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
So, und an dieser Stelle ist was Neues im digitalen Salon passiert. Üblicherweise diskutiert ja das Publikum im Salon gerne mit. Wir dachten aber, geben wir doch dem Publikum künftig mal mehr Raum. Genauer gesagt einen Platz auf dem Podium. Wer was sagen, fragen oder mitdiskutieren möchte, kann auf diesem Stuhl Platz nehmen und dann teilnehmen. Den Auftakt hat Jonas Kaiser gemacht, ein Doktorand am HEIG, der zum Beispiel zum Thema Klimaskeptizismus im Netz geforscht hat. Aber hier geht es ihm jetzt um die Frage, wenn ein Mensch im Netz per Petition oder Infoportal was Neues zum Klimawandel oder zur Energiewende erfahren hat, Ändert er dann auch sein Verhalten? Wie werden aus Interessierten Aktive oder Aktivistinnen?
Ich glaube, einerseits geht es natürlich um Mobilisierung, um Aktivierung in dem Bereich, aber gleichermaßen, und das sollte man nicht vergessen, ist es in erster Linie auch Informationen, die man hat. Und quasi, was wir aus kommunikationswissenschaftlichen Studien wissen, ist es quasi dieser Schritt von Information zur Aktivierung, ist ein ziemlich schwieriger, passiert sehr selten, aber man sollte dennoch quasi nicht den Fehler begehen zu sagen, quasi nur weil jetzt geliked wird, ist es keine Form der Aktivierung. Nur weil diese Informationen, die sozusagen, mit denen wir ja Tag ein, Tag aus konfrontiert werden, die fügen sich ja in ein größeres Bild unseres Wissens über den Klimawandel, über Klimaschutz ein. Und die können durchaus Konsequenzen haben. Sie müssen sie natürlich nicht im direkten Umkehrschluss sofort haben.
Du würdest auch eher Tanja beipflichten und sagen, diese beiden Bereiche, über die wir sprachen, das Prinzipielle und das ganz große Fass mit den fossilen Brennstoffen und den Dinosauriern, mit denen wir uns noch umgeben, und die Glühbirne, die ich austausche, die kleine Tat, da gibt es durchaus einen Zusammenhang. Den stellst du nicht in Abrede?
Nee, gar nicht. Also ich glaube, es ist verkürzt gedacht, wenn man sozusagen das Internet ein bisschen kleiner macht, als es mittlerweile ist. Ganz einfach, weil sehr, sehr viele Menschen sich online über den Klimawandel und Klimaschutz austauschen und das sehr wohl Fakten für ihre Folgen für ihre Einstellungen hat. Und gleichermaßen natürlich bedeutet es nicht, dass sozusagen diejenigen, die auf die Straße gehen, und es sind glücklicherweise immer noch sehr viele, wie man auch bei den Climate Marches gesehen hat, doch aber quasi die im Zusammenhang sehen und nicht mehr eine Grenze aufmachen, die es nicht mehr gibt.
Ein paar wirklich sehr wichtige Sachen. Es gibt in Deutschland einen Zusammenhang, einen positiven statistischen Zusammenhang zwischen Umweltbewusstsein und Umweltzerstörung. Je mehr Umweltbewusstsein die Leute haben im Schnitt, desto größer ist ihr ökologischer Fußabdruck. Also das, was wir in der Umwelt sozusagen an Ressourcen nutzen und so weiter. Das heißt, also es ist natürlich jetzt keine kausale Beziehung. Es ist nicht so, dass das Wissen über Umweltschutz dazu führt, dass du mehr Umwelt zerstörst.
Aber wie sieht die Beziehung aus?
Die Beziehung ist folgendermaßen, die Beziehung kommt über Wohlstand. Mhm. In Deutschland ist Umweltbewusstsein im klassischen Sinne, also es gibt eine Umwelt, die muss man schützen, die besteht aus Viechern und aus Pflanzen und so weiter und so fort, korreliert stark mit einem höheren Bildungsabschluss. Mhm. Je höher der Bildungsabschluss, desto mehr formelles Umweltbewusstsein.
Desto höheres Einkommen.
Desto mehr Ressourcen, um die Umwelt kaputt zu machen. Und deswegen kommt auch noch ein zweiter, also das ist mal der erste Punkt. Das heißt, der Zusammenhang zwischen Umweltwissen und Umweltschutz ist empirisch erstmal so nicht gegeben. Es gibt noch einen zweiten, aus der Sozialpsychologie kommendes Phänomen, das ist die Fetischisierung bestimmter Handlungen. Ich mache doch schon X, deswegen muss ich nicht mehr Y machen. Mhm. Und je irrelevanter X ist, desto größer wird dann das Y, das man nicht macht.
Die mir im SUV abholt.
Mein Ex-Freund lebt in so einem riesigen Haus, mit völlige Umweltsauerei. Der fliegt jede Woche nach L.A. mehr oder minder. Und der sagt immer so, also Wein würde ich ja nie aus Argentinien oder so bestellen. Wir haben doch eine Umweltsauerei. Wir haben doch den französischen und den spanischen Roten hier. Muss ich nicht aus Argentinien?
Das hätte mich jetzt interessiert. Und du dann?
Mir geht es eben nicht um das Moralisieren, dass wir im Endeffekt sagen, also ich sage an dem Punkt immer, die Barbaren haben auch Rom eingenommen und sind damit auf Straßen marschiert, die vom Imperium gebaut werden. Natürlich nutzen wir das Internet. Ich will auch nicht sagen, dass das Internet irrelevant ist. Natürlich gibt es da die Möglichkeit, sich zu informieren. Es gibt die Möglichkeit, zu mobilisieren, sich zu organisieren. Das will ich überhaupt nicht wegdenken. Aber wir müssen eben über die realen Strukturen reden, die die Umwelt kaputt machen und die das Klima kaputt machen. Und das sind, wie gesagt, die fossilen Brennstoffe. Und wenn ich jetzt, oder das sind auch die Automobilität und so weiter und so fort. Und wenn wir über das Internet reden und gleichzeitig über Klimaschutz reden, dann müssen wir sagen, wie das konkret dann auf einer statistisch wirklich relevanten und messbaren Ebene, ich habe nicht gesagt, dass es überhaupt keinen Zusammenhang gibt, aber auf einer statistisch relevanten Ebene was verändert. Es gibt ein Beispiel in Deutschland, der Ausbau der erneuerbaren Energien, den hätten wir uns so nicht ohne das Erneuerbare Energiengesetz vorstellen können. Das Erneuerbare Energiengesetz wurde in den letzten zwei Gesetzesnovellen, 2014 und 2016, von der schwarz-roten Regierung eigentlich geplättet. Sogar Handelsblatt und Financial Times, jetzt nicht des Ökoradikalismus verdächtig, haben gesagt, die deutsche Regierung macht gerade das EEG kaputt. Und ich sage, okay, die deutsche Energiewende haben wir hier als allgemein wichtiges Projekt hochgehalten. Die basiert teilweise auf dem EEG. Die Regierung macht das EEG kaputt. Inwiefern war das Internet relevant in einer Gegenmobilisierung gegen diese Zerstörung des EEG
durch die Regierung im Dienste der großen Stromkonzerne. Halt nicht wirklich. Natürlich haben einige kleine Organisationen versucht, über das Internet zu mobilisieren. Aber das meine ich mit dieser Verhältnismäßigkeit. Wir müssen an die gesellschaftlichen Großstrukturen ran und nicht so nebenbei irgendwie ein bisschen rumfiddeln.
Deswegen wäre jetzt hier der angesprochene oder die zahlreichen Climate Marches ist auch gar nicht deine Tasse Tee, wo du die Leute unbedingt hinlenken
möchtest. Also ich war auf dem Climate March, ich war in Paris, also Climate March am 29.11. letzten Jahres gab es vor allem angestoßen von Avaaz, so einem globalen Clicktivist, also Clicktivism ist die Idee, press here to save the world. Das ist ein schönes Buch von Yevgeny Morozov dazu. Und Avaaz, so eine globale Clicktivist-Organisation, die haben diesen Climate March organisiert. Die Frage ist im Endeffekt, ich finde es super, dass Leute auf Climate Marches gehen. Ich war damals beim Klimagipfel in Paris und in Paris war wegen der Attacken vom 13. November durften wir nicht wirklich marschieren. Aber ich finde es super, dass Leute auf Climate Marches gehen. Die Frage ist dann, was sie danach machen. Das hast du ja auch schon so gesagt. Das ist immer der Zusammenhang von Handlungsketten. Gehen die auf den Climate March und sagen, super, jetzt basta, jetzt wähle ich wieder die CDU oder die Sozen oder wen auch immer, das da oben kaputt macht. Oder sagt man, cool, ich war beim Climate March, da habe ich spannende Leute kennengelernt, mit denen gehe ich jetzt zum Beispiel im Mai in die Lausitz die Braunkohle blockieren. Mhm. Weil da können wir wirklich sagen, dass soziale Bewegungen in Deutschland, siehe Atomausstieg, siehe eben überhaupt mal das Produzieren von erneuerbaren Energien, signifikante Effekte für den Klimaschutz haben können, das kann ich mit Zahlen dann auch tatsächlich belegen.
Sagt hier Tadjo Müller, seines Zeichens Referent für Klimagerechtigkeit bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Jonas Kaiser vom Alexander-von-Humboldt-Institut für Internet und Gesellschaft reagiert.
Okay, ich glaube, die Replik ist eigentlich, dass ich weitgehend zustimme, aber quasi einfach die Grenzen, die du sozusagen ziehst, einfach nicht mitmachen würde. Es ist aus einer aktivistischen Schiene, glaube ich, einfacher, Korrelationen aufzumachen und im Zweifel Konsequenzen daraus zu ziehen oder Behauptungen daraus zu ziehen aus einer wissenschaftlichen.
Weil sozusagen, auch Sozialbewegungsforscher und haben geforscht.
Also, ja, ich weiß schon, aber so quasi in der Kommunikationswissenschaft versuchen wir jederzeit, uns irgendwie damit auseinanderzusetzen zwischen ergibt A, B. Und wir haben einfach extrem viele Probleme damit, diese Konsequenzen immer wieder klar zu machen. Das heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Das heißt nur, dass sie super schwer zu identifizieren sind. Und ich glaube, man tut sich oder man tut im Internet, man tut den Leuten, die sich auf die Straße gehen, man tut den Leuten, die sozusagen dazu bloggen, zu kommentieren, Unrecht, wenn man sozusagen zwischen den richtigen Aktivisten oder vielleicht verkürze ich jetzt, die quasi auf die Straße gehen und so quasi den nicht, also die vielleicht halt einfach mal einen Kommentar schreiben, zu differenzieren, sondern das einfach als Spektrum zu begleichen.
Da stimme ich dir wiederum auch zu.
Jonas und Tati, ihr habt jetzt mehrfach so Diffusionsphänomene angesprochen. Also wo fängt etwas an und wann springen Leute eigentlich auf den Zug und auf was springen sie auf? Gib mir einmal nochmal die Chance, die Relevanz von unserem Nutzerinnovationsprojekt in der ganzen Geschichte zu illustrieren. Denn wenn wir darüber, dieses ganze Internet, über das wir hier die ganze Zeit reden, ja, das, und die Endgeräte, mit denen wir darauf zugreifen, waren sehr lange Computer. Da hat die Industrie in den frühen 70ern einen Versuch gemacht, da war die Frage so, was können wir denn überhaupt mit, wir haben jetzt irgendwie CPUs, was können wir damit machen? Die Antwort war, wir können eine Rezeptverwaltung für die Küche machen. Das gab es von Honeywell, diese Anzeige ist immer noch zu sehen, ist wirklich sehr lustig und wurde nicht einmal verkauft. Und dann kamen halt Leute, die sich im Keller hingesetzt haben, relativ hässliche, gerade ging von Apple nochmal eins dieser ersten Holzbretter über eine wahnsinnig teure Versteigerung, haben sich hingesetzt und haben Sachen zusammengelötet, die sie wirklich selber brauchten. Und wenn wir jetzt über Diffusion sprechen, das war das, was im Endverbrauchermarkt eine Diffusion gebracht hat und was sozusagen zu Adoptionsraten und zu dem geführt hat, dass wir jetzt hier sitzen, unter anderem zum Beispiel Wissensressourcen selber schaffen, die ohne ein Geschäftsmodell dahinter andere ökonomisch motivierte Wissensspeicher sozusagen von der Bühne getreten haben. Und das, ich rede hier auf einer Ebene von Jahrzehnten, ja, nicht sozusagen, was ist gerade mit dem EEG und wie viel Prozent. Ja, da würde dir Tatschio
sagen, die haben wir leider nicht. Die hatten wir in der Vergangenheit, aber nicht mehr künftig.
Mag sein.
Mag sein, ist natürlich ein laxer Einwand.
Ich bin da Optimist. Was ich sagen will, ist, wir entscheiden natürlich gerade auf den verschiedenen Ebenen sozusagen, wie wir die kommenden Jahrzehnte gestalten und hoffen wir mal, dass wir die zu gestalten haben. Und was ich schon glaube, ist, dass wir jetzt auch gerade darüber entscheiden, sozusagen, was, wenn wir Internet als Infrastruktur und als Umgang sozusagen auf Personenebene hier diskutieren, wie die Energieinfrastruktur aussieht. Und ich glaube, da sind wir gerade in der gleichen Situation, dass wir auf der einen Seite die Honeywells haben, die uns mit Rezeptverwaltungscomputern kommen und auf der anderen Seite eben Leute, die selber da sitzen, an verschiedenen Orten, durchaus physisch sozusagen in Feldheim, die Energieavantgarde, die Volkszähler.org.
Und das ist jetzt die kurze Antwort, das ist jetzt doch die lange, die du mir
hier okay, es wird lang. Auf jeden Fall, was ich sagen will, in 30 Jahren sehen wir, dass die Leute, die jetzt im Keller schrauben und löten, die Sachen hoffentlich machen, die dazu führen, dass sich das genauso dezentralisiert wie Wissen.
Dann sind die Messen gesungen. Hendrik Sendt vom HIIG setzt auf technische Innovationen der Zukunft. Ich dagegen verweise, ganz unke, auf die letzten Körnchen Sand, die da gerade noch eben durch die Sanduhr rieseln. Eine Zuschauerin hatte dagegen noch eine ganz praktische Frage. Sind digitale Energiemesser oder Energiesparer wie das Smart Meter nicht auch ganz prima geeignet zum Überwachen und Ausspähen? Hendrik pflichtet ihr bei.
Ich gebe absolut recht und das ist einer der vielen Punkte, warum, so, wenn wir Nutzer fragen, woran sind die interessiert? Die sind nicht daran interessiert, diese Profile irgendwie an eine zentrale Stelle zu spielen, sondern die haben Interesse, eine lokale Lösung zu schaffen. Gut, genau, wir sozusagen die Industrieregulierung oder das, was wir gerade planen, ist ein voll durchzentralisiertes System. Also stimme ich dir voll zu und die Leute, die sich darum kümmern, bauen was ganz anderes.
Und du sagst, muss ja auch nicht sein, Tanja.
Muss ja auch nicht sein, nein. Ich finde es auch immer ganz interessant, weil das immer so, weil das, glaube ich, war auch eine Frage in eurem Briefing. Also woran scheitert es vielleicht oder warum kommen bestimmte Anwendungen vielleicht auch nicht in Gang? Und egal bei welchen Runden, wo ich bin, überall als erstes ist das Thema Datenschutz. Und das ist eine sehr, sehr deutsche Sichtweise. Und ich, um Gottes Willen, wir haben täglich mit sehr vielen Daten bei uns zu tun und wir haben Datenschutzbeauftragten und wir sehen das als eine sehr, sehr wichtige Sache an. Aber in Dänemark gibt es ganze Webseiten, wo ich den Energieverbrauch meines Nachbarn sehen kann. Und regt niemanden auf. Und wenn ich mir angucke, was die Leute bei Facebook über ihre persönliche Situation schreiben, dann scheint es auch dort keine Hemmnisse zu geben. Also deswegen auch dort wieder frage ich mich, ist es eine Diskussion, die wirklich so zutrifft oder ist es einfach dieses Thema Datenschutz, wo alle halt sich drauf konzentrieren und dann eigentlich die Möglichkeiten, die durch bestimmte Anwendungen da sind, gar nicht mehr sehen. Also dann lassen sich Sachen ja auch anonymisieren und ich selber sage, oder den Standpunkt haben wir immer, dass ich eigentlich als Konsument gerne sage, also ich möchte Zugriff auf meine Daten haben, was ich verbrauche, egal ob ich Eigentümer bin, ob ich Mieter bin und möchte selber entscheiden, wem ich diese Daten zur Verfügung stelle. Aber und ich finde, wenn das in Deutschland der Fall wäre, dann wäre uns schon sehr, sehr viel geholfen beim Thema Energiewende.
Also auch wieder was, wo du sagst, da muss man die wahre Debatte von so Paradebatten oder auch wichtig, aber nicht im Zentrum abspalten oder unterscheiden. Ja.
Ganz kurz, mit dem Facebook-Element wirst du aber niemanden begeistern können für solche Lösungen, wohingegen, wenn wir gerade in Deutschland sozusagen die Leute, die sich für so etwas interessieren, auch für informationelle Selbstbestimmung interessieren. Also ich glaube, das ist genau der Auftrag, den Leuten entgegenzukommen.
Ergänzt hier noch Hendrik Sendt, der Projektleiter Forschung am HIIG. Nach allem, was wir bislang besprochen oder gehört hatten, wollte ich aber gerne noch mal ein bisschen konkreter in die politische Landschaft schauen. Tadjo Müller, der für Klimagerechtigkeit eintritt, hatte uns in der Vorbereitung aufgeschrieben, die Verantwortung für den Umweltschutz sollte größtenteils bei der Gesellschaft liegen, die am besten gleich den Kapitalismus abschaffen sollte. Der ist nämlich das Hauptproblem aus einer sozial-ökologischen Perspektive. Da drängt sich mir aber doch die Frage auf, lief's denn in der DDR, in der Sowjetunion oder meinetwegen in den vergangenen Jahren in Venezuela so toll in Sachen sozial-ökologische Perspektive? Wo ist das Role Model?
Also sagen wir, der Kapitalismus ist in dem Sinne einfach nur ein Beispiel einer Wachstumswirtschaft. Der Ostblock hat sich auf einen Wachstumswettlauf mit einem System eingelassen, das viel besser wachsen kann als er. Und da müssen wir uns überlegen, okay, im Endeffekt ist das Grundproblem das. Wir leben auf einem endlichen Planeten und unser Wirtschaftssystem basiert, ist das falsche Verb. Unser Wirtschaftssystem ist unendliches Wachstum. Mhm. Also sagen wir, seit der industrielle Kapitalismus 1750 in England anfängt, kann man wirklich zeigen, wie jede Form von ökosozialen System, also ökosozialen System sage ich immer, weil wir Menschen natürlich in ökologischen Systemen eingebettet sind und auch ökologische Akteure sind. Man kann seit 1750 zeigen, okay, ob es um den Klimawandel geht oder um irgendwie Versäuerung von Ozeanen oder Biodiversitätsverlust oder das Kaputtmachen von landwirtschaftlichen Böden. Das steigt alles auf so einer Kurve an. Also der erste Punkt geht so 1750, da geht es hoch. Und dann geht es, man steigt an und dann so 1930 bis 1950, wo die Massenproduktion globalisiert wird, dann wird es richtig schlimm. Darin, also in dem ständigen Wachsen der Wirtschaft, dass also auch ein ständiges mehr Konsumieren von Ressourcen und mehr Ausstoßen von Müll.
Ich glaube, der Mechanismus ist völlig klar, wir verbrauchen mehr, wir haben mehr. Früher hatten wir in der Küche irgendwie, was weiß ich, vielleicht 20 Gegenstände, jetzt wahrscheinlich mutmaßlich ein paar hundert. Also überall ist mehr, überall ist Zeug, das anderes Zeug verbraucht. Genau. Aber die Frage war ja, hast du das gelingende Role Model?
Warte, ich muss noch einen Punkt dazu sagen, nämlich es gibt auch das Problem der Energieeffizienz, die ja immer angebracht wird als ein wichtiger Punkt, wo wir die Umwelt retten können. In der Geschichte des Kapitalismus haben signifikante Effizienzfortschritte nie dazu geführt, dass irgendwas weniger verbraucht wurde. Signifikante Effizienzfortschritte haben nämlich dazu geführt, dass mehr Zeug billiger produziert werden konnte, weil das Geld, das ich durch meine Effizienzfortschritte spare, das stecke ich ja nicht in die Matratze oder verbrenne es, sondern ich nutze es, um mehr Zeugs zu produzieren. Das ist ja gerade die Dynamik des Kapitalismus. So, das heißt, das ist das Grundproblem und die Ostblock-Wachstumswirtschaften haben sich einfach nur auf einen Wettbewerb damit eingelassen, den sie nicht gewinnen konnten.
Deswegen habe ich ja geschickterweise auch nochmal Chavez mit reingebracht.
Du hast auch Ecuador, Bolivien, Venezuela, also diese sozialistischen Länder.
Das anfängst ja auch das Thema Emissionshandel, der so nebenbei in so einem Nebensatz reingekommen ist. Aber das ist sicherlich es kann ein Ansatzpunkt sein, dass CO2 an der Stelle einfach einen Preis auch bekommen muss in unserem System. Dort auch mit oder auch Aufbrauchen von Ressourcen. Dass es bepreist wird und auch in einem Wachstum eine Rolle an der Stelle spielt.
Das heißt, du denkst innerhalb des Systems weiter, du willst raus.
Also Emissionshandel hat einfach an keiner Stelle dazu geführt, dass signifikant Emissionen reduziert wurden. Punkt.
Wir halten fest, ein vernünftiges Role Model, eine Alternative in Sachen sozial-ökologische Perspektive, hat uns Tatjo Müller nicht verraten.
Die Radio Wissen. Hörsaal.
So, Zeit für einen neuen Gast bei uns auf dem Panel. Chasey setzte sich zu den Diskutanten. Sie arbeitet für Ecosia, eine Suchmaschine, die aus Werbung Einnahmen generiert und damit Bäume pflanzt. Ihre Message, auch kleine Schritte helfen.
Ich glaube durchaus, dass man das eigene Verhalten überdenken sollte und vielleicht auch anderen Menschen Möglichkeiten aufzeigen sollte, wie sie es ändern können. Und dass es sehr viele Menschen gibt, die sich mobilisieren lassen, um auf die Straße zu gehen und sich politisch zu engagieren. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt, vielleicht sogar viel mehr, die nicht sehr schnell was an ihrem Verhalten grundlegend ändern würden. Und die nutzen aber solche Sachen wie Share the Meal oder die machen bei so einer ALS Ice Bucket Challenge mit und die suchen jeden Tag im Internet und das würden sie wahrscheinlich sowieso tun.
Also sowas wie diese Ice Bucket Challenge, wo ich so ungefähr, nachdem ich es das erste Mal gesehen habe, schon abgenervt war, findet ihr gut und habt die Hoffnung, die Jonas vorhin geäußert hat, dass dann, man kann es nicht nachvollziehen, aber bei dem einen der anderen doch was hängen bleibt, außer diesem Moment.
Also ich habe davon auch nicht wahnsinnig viel mitgekriegt und hätte das auch vergessen, wenn ich nicht heute auf Facebook bei The Guardian einen Artikel gesehen hätte, in dem drin stand, ob man es glaubt oder nicht. Es kam tatsächlich einiges an Spenden zusammen, mit denen sehr viel Forschung finanziert werden konnte und so weiter und so fort. Deswegen sollte man meiner Meinung nach nicht zu zynisch sein, wenn es darum geht, Likes zu verteilen oder eben wie bei Share the Meal irgendwie zu sagen, jetzt habe ich gerade irgendwie mein Mittagessen fotografiert und könnte einfach auch mal auf den Knopf drücken und 40 Cent spenden oder 50 Cent. Genauso finde ich, dass man den Kapitalismus, wenn man schon nicht sofort etwas ändern kann am Verhalten der Menschen, dass man sich den auch möglicherweise zu Nutzen machen kann und sagen kann, die Menschen werden im Internet suchen, egal mit welchem Anbieter, mit dem Besten vermutlich. Und je nachdem, wie man sich so verhält, wird man womöglich auch auf Werbung klicken und dadurch lässt sich sehr viel Geld machen. Und das kann man sich zu Nutzen machen, um Projekte zu unterstützen. Und es gibt ein paar Anbieter wie uns, die wohltätige Zwecke unterstützen. Und ich glaube, solange man nicht sofort sagen kann, alle sollen sofort ihr Verhalten ändern, beziehungsweise die Politik zieht mit und so weiter und so fort, ist eine relativ kurzfristige Lösung, sich sowas zu nutzen zu machen.
Okay, aber das mit der Zeit ist natürlich der springende Punkt. Also die Klimaschutzziele von Paris, und das ist ja eigentlich der Sockel, auf dem wir hier diskutieren, nicht mehr als 2 Grad Erwärmung, wenn es geht, wäre weniger auch hübsch.
1,5 Grad sollte man tatsächlich mal
benennen. Ja, 1,5, wenn es denn geht und so. Und man macht es Menschenmögliche und man nennt es eine Vereinbarung und nicht einen Vertrag und es gibt keine Sanktionen und niemanden, der es nachhält. Das heißt, die fossilen Brennstoffe, von denen du sagst, die sollten mal lieber da bleiben, wo sie sind, die dürften wir höchstens noch bis 2040 benutzen, sagen Studien. Du sagst Bullshit wesentlich kürzer. Und wir müssten tatsächlich ziemlich pronto umstellen auf Erneuerbare. Das ist so wahrscheinlich, wie das eine Lesbe nächstens Päpstin wird oder bis 2040, nämlich eher unwahrscheinlich. Von daher sind natürlich das, was du formuliert hast, Hendrik, und das, was du sagst, lieber die kleinen Schritte als keine. Das ist menschlich nachvollziehbar, aber Tatjo würde sagen, Schockzeit nicht.
Naja, es lässt sich ja durchaus viel bewegen. Also ich weiß nicht genau, wie viel bei Share the Meal und diesen ganzen anderen sehr klugen Initiativen zusammenkamen. Wir haben fast 5 Millionen Bäume pflanzen können, was nicht wahnsinnig viel ist. Es würde sehr, sehr viel mehr gehen, aber je mehr Menschen Alternativen zu solchen Monopolisten wie Google etc. nutzen, desto mehr geht und desto mehr wird es aber natürlich auch ins Licht der Öffentlichkeit gerückt und desto mehr Druck kann man damit ausüben. Und wenn man damit vielleicht auch nicht unbedingt den ganzen Planeten wieder aufforstet, was eigentlich unser Ziel ist, aber das, naja, also wir bräuchten 600 Jahre, um die 1 Milliarde Bäume zu pflanzen, die wir eigentlich bis 2020 pflanzen wollen, aber wenn man mit solchen Ideen zumindest andere Unternehmen inspiriert oder anregt, einen gewissen Teil ihrer teils horrenden Einnahmen für irgendwas anderes zu verwenden, als an den Investoren zu geben, dann ist damit auch was getan. Und wie gesagt, unsere Sicht ist, Menschen suchen im Internet, das ist auch eine kleinere CO2-Schleuder, als mit dem SUV in die Bibliothek zu fahren, also dann lieber im Internet suchen. Und solange Menschen das sowieso tun, kann man sich das zunutze machen und das einfach als Werkzeug nutzen, ob es jetzt um Bäume pflanzen geht oder Impfstoffe finanzieren.
Also ich glaube, du hast dein Unternehmen gut vertreten. Vielen Dank, dass du nach vorne gekommen bist. Aber bei dir, Tanja, habe ich irgendwie jetzt so im letzten Drittel des Redebeitrages gesehen, dass du nicht so d'accord bist, oder? Oder doch?
Doch.
Oder bist du kurz in dich gegangen,
um nachzudenken? Ich habe zugehört.
Okay, ich hatte das Gefühl, du formulierst den Einwand.
Nein.
Ich würde gerne einen Einwand formulieren. Und zwar wirft man den antikapitalistischen Radikalen ja immer vor, dass wir irgendwie unrealistisch sind und Fantasten und so weiter.
Ja, ich fand es viel schlimmer gerade noch, Zynismus war eigentlich.
Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen. Tatsächlich sind wir an dem Punkt nicht die Zyniker. Wir sind an dem Punkt die Realistinnen und Realisten. Wenn wir sagen, das Pflanzen von ein paar Bäumen steht in überhaupt keinem relevanten Verhältnis zu dem, was wir tatsächlich bis 20, also Deutschland müsste nach der einen Studie, die durchgerechnet hat, was wir machen müssten, um auf 1,5 Grad zu kommen, Deutschland müsste 2025 aus der Kohle komplett ausgestiegen sein.
2025
gibt es eine Studie bisher, die es durchgerechnet hat. So, und da muss ich einfach sagen, wenn wir in Deutschland leben, dann müssen wir aus der Braunkohle aussteigen. Deutschland macht aber die Welt nicht vor allem mit der Braunkohle kaputt, sondern durch unseren riesigen, komplett hypertrophen, durchgeknallten Autosektor. Jede deutsche Kanzlerinnen und Kanzlerschaft, das heißt mal eine Autokanzlerinnenschaft, und dadurch zerstören wir die Welt am allereffektivsten. Und wenn wir sagen, wir pflanzen ein paar Bäume, dann ist das einfach eine im psychologischen Sinne fetischistische, also ich mache das, damit ich nicht darüber nachdenken muss, also nicht im sexuellen Sinne, das ist ein anderer Fetischismus. Jedenfalls ist das eine fetischistische Handlung, weil es dann einfach sagt, okay, ich mache das hier weiter. Ich wähle weiter die Sozen oder die CDU oder die FDP. Ich nehme weiter teil am deutschen Exportmodell und ich mache nichts gegen die Braunkohle hier. Das ist der psychologische Effekt, der auch tatsächlich nachgewiesen ist in vielen Studien, von vielem, von diesem Atmosphäre-Button drücken, wo ich im Internet dann mein Flugticket kaufe und dann sage, ach, dann pflanzen irgendwelche Leute noch irgendwelche Bäume. Ich gucke jetzt auch nicht genau hin, ob die Bäume da gepflanzt werden, wo vielleicht schon indigene Völker wohnen und von ihren Ländern verscheucht werden, was tatsächlich nicht nur ein marginales, sondern ein ganz reales Phänomen ist, weil man muss ja diese Bäume irgendwo hinstellen und mittlerweile gibt es halt nicht mehr so viele ganz freie Flächen.
Okay.
Und da muss man sagen, diesen Fetischismus, der ist unrealistisch und der ist zynisch.
Energische Gegenrede von Klimaaktivist Tadzio Müller. An der Stelle wollte ich aber nun gern mal hören, welche politischen Parteien die Diskutanten denn als glaubwürdig empfinden beim Thema Energiewende, beim Thema Klimaschutz. Ich habe Tanja Leutz von der Energieberatung CO2 Online gefragt, welche Partei treibt deiner Ansicht nach eure Ziele voran? Zunächst hat sie mal diplomatisch geantwortet.
Wir sind gemeinnützig und wir werden zu 80% vom Bundesumweltministerium gefördert und deswegen lasse ich da gerne meinen Mitrednern den Vortritt. CO2 Online gibt es seit 2003, seitdem hatten wir das Umweltministerium unter sehr unterschiedlicher Parteienführung.
Wo war es denn am angenehmsten für euch?
Ich muss dazu auch sagen, es sind ja dann auch die Mitarbeiter, die in den Ministerien sind und die in verschiedenen Referaten dort aktiv sind und es ist nie ganz einfach, egal unter wem.
Tanjas Mitstreiter, der Sozialunternehmer Johannes Hengstenberg, der im Publikum saß, hat reingerufen. Unter Bundesumweltminister Jürgen Trittin in der rot-grünen Koalition war es am angenehmsten. Aber Tanja kann sich auch anderes vorstellen.
Ich muss auch sagen, auch unter einem Herrn Röttgen, weil es da dann einfach deutliche Bekenntnisse zu bestimmten Sachen gab. Wie gesagt, also man muss immer sagen, auch die Kombination aus Schwarz-Grün wäre mal ganz spannend vielleicht.
Ah, okay, interessant. So, jetzt wüsste ich gerne, wer du bist und mit welchem Begehr nach vorne gekommen.
Hi, ich bin Verena Wolf, ich habe Volkswirtschaftslehre und Politik studiert Und mein Punkt ist, dass man da, glaube ich, differenzieren muss, weil zum Beispiel Smart Meter haben natürlich einmal irgendwie die Funktion, um Verhalten zu ändern, eben um den Verbraucher eben anzustoßen. Aber Smart Meter sollen ja auch zum anderen die Funktion haben, ein Smart Grid auszubauen. Ich glaube, das war der Punkt, den du eigentlich machen wolltest. Weil es eben möglich sein muss, gerade dass wir aus den fossilen Energieträgern aussteigen können und Erneuerbare machen können. Das heißt auch eine Dezentralisierung vom Energiesystem. Und dann müssen eben alle Haushalte und alle Erzeuger eben ans Netz angeschlossen werden. Und,
das heißt, du möchtest die beiden wieder versöhnen, Hendrik und Tachio?
Weiß ich nicht. Es gibt jetzt ja das Digitalisierungsgesetz der Energiewende und ich bin definitiv auch gegen Zwangseinbau so. Aber grundsätzlich, finde ich, gibt es halt eben diese zwei verschiedene Funktionen von Smart Meter. Das eine ist eben das Verhalten, die Verhaltensänderung und das andere eben was Strukturelles. Dann wäre vielleicht auch die Frage dann, klar, wir müssen irgendwie zu einem System kommen, das eben den Klimawandel berücksichtigt und Produktion und vor allem also Konsum und Produktion, was hier verbunden ist, eben einschränkt.
Au, das will aber doch niemand im Wahlkampf. Das ist ja wie Veggie Day.
Das war tatsächlich gerade radikaler, als was ich bisher gedacht habe, aber go on.
Also Konsum einschränken, wer will das denn?
Genau, aber da kann man ja dann auch mit über Ideen reden. Also es gibt ja die Idee von einer Circular Economy, es gibt die Idee von einer Sharing Economy, es gibt eine Idee von, wo ja auch zum Beispiel die Energiewende auch dazugehört. Und vielleicht sind es eben kleine Schritte, die uns eben dahin bringen können. Und ich glaube eben, dass genau da, um dann wieder die Medien mit reinzubringen, sehr, sehr wichtig sind, um die auch zu vermitteln oder den eben alle aus der Gesellschaft irgendwie mitzunehmen und nicht nur Aktivisten und diejenigen, die sich irgendwie mit dem Thema auseinandersetzen. Weil es eben eine sozioökologische Transformation ist. Das heißt, wir müssen der Ökologie gerecht werden, aber wir müssen eben auch der Gesellschaft und jedem gerecht werden.
Seht ihr zwei beide euch wieder im letzten Redebeitrag, dass ihr doch wieder ein bisschen näher zusammenrücken könnt? Oder ist das Tischtuch zerrissen?
Also die offizielle Wahlempfehlung des Abends haben wir ja jetzt schon festgelegt.
Jetzt geht es darum, dass die Zuhörerin und Mitdiskutantin sagt, ihr zwei beide müsst es euch doch gar nicht so schwer miteinander machen. Ihr seid vielleicht nicht dabei.
Wir sind ja auch völlig entspannt. Also ich fand das ganz schön, weil es eine... Ich versuche jetzt das trotzdem nochmal mit der Wahlempfehlung, weil die sozusagen noch als Ergänzung würde ich mir natürlich wünschen, dass es eine gäbe, die, jetzt komme ich so ein bisschen technikoptimistisch um die Ecke und dann kannst du machen, was du willst damit, die einen Einblick darin hätte, und das ist wahrscheinlich ein gesamtgesellschaftliches Problem, was für Handlungsfreiräume und Chancen wir eigentlich überhaupt gerade haben bei der Regulierung von auf der einen Seite sozusagen dem Energiemarkt, aber insgesamt auch unseren Infrastrukturen, die wir hier haben. Und das ist ja höchst problematisch und Parteien mit hehrem Anspruch und Interpretationshoheit haben sich dann wieder schnell in die Marginalien verloren. Denn dass die Aspekte, die du da ansprichst, wir haben eben im Internet ganz tolle Produktionsmechanismen, die es eben schaffen, da wir in digitalen Gütern die tolle Möglichkeit haben, Dinge mehrfach zu nutzen, also einen Apfel dreimal zu essen, ohne dass der Apfel danach überhaupt weg ist.
Wie geht das denn? Das ist ja Zaubermai.
Der Apfel ist doch immer angebissen.
Oder zum Teilen anregen.
Bitte?
Oder zum Teilen anregen, genau.
Oder eben doch in so einem Prosumentenmechanismus einzusteigen. Und gleichermaßen gilt ja für das, was wir eben seit den ersten Lötereien von Steve Wozniak und Jobs gesehen haben auf der Transistorebene, nämlich dieses enorme überproportionale Wachstum der Leistungsfähigkeit, auch für unsere, zumindest für unsere Solarzellen, für die Wirkungsgrad.
Okay, du suchst dir jetzt aus ihrem Redebeitrag raus, womit du dich anfreunden kannst. Also, da war ja auch dieses scharfe Schwert des Verzichts und Konsumeinschränkens. Oh.
Ja, genau. Also Verzicht kann man ja verschieden motivieren. Und das eine wäre ja, dass wir sozusagen, wenn man jetzt in New York gerade Taxi fahren will, zu einem Zeitpunkt, zu dem viele Leute Taxi fahren wollen, ist es einfach absurd teuer, wenn man es bei den Leuten macht, die Uber heißen und selber gar keine Taxen haben und deswegen ganz viele von diesen Dingen auf einmal ausnutzen, die wir da geben. Und für mich spricht überhaupt nichts dagegen, wenn genau diese Energiespitzen das sind, was uns gesamtgesellschaftlich nicht rettet, aber doch ein ziemliches Raucherbein macht, warum machen wir das dann nicht so teuer, wie der ganze Ökoabdruck von dieser Geschichte ist zum Beispiel? Aha. Und da ist eine Grundlage dafür, natürlich genau, dass wir viertelstundengerecht oder minutenweise abrechnen können.
Okay, und da wäre jetzt nochmal meine Frage, welche Partei ist das nochmal, die die Sachen so teuer macht, wie sie sind?
Ich kenne die nicht. Die kennt ihr, das war halt mein, ich kenne das Optimale unter den vorhandenen, das Optimum haben wir jetzt diskutiert. Die andere Partei, die gab sich kurz, kam kurz rein, ist dann wieder gegangen. Ich kenne diese Partei nicht.
Okay, dann muss ich dich fragen. Dein Brötchengeber ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung. Wir haben gerade einen Wirtschaftsminister, der das EEG ja, demontiert. Du hast es vorhin dargestellt. Wir haben so eine grüne Ökopartei, die immer mal so mit Verboten und so weiter winkt und dann ganz schockiert ist, dass sie dafür nicht geliebt wird. Und wir haben eine Linkspartei, die in Brandenburg eindrucksvoll vorführt, dass sie den Tagebau doch schon ganz schön mag. Natürlich, ich will es ja auch nicht so blöd darstellen. Es ist natürlich schwierig, Tausende und Abertausende von Menschen zu sagen, ihr seid genauso fossil wie das Zeug, was ihr da rausholt. Und wir haben jetzt leider gerade nichts für euch. Ich frage dennoch, welche Partei steht nochmal dafür, die Sachen so teuer zu machen, wie sie sind? Und das auch, wenn sie gewählt wurden?
Da kann ich mich auf den Luxus zurückziehen, dass ich zwar in einer linksparteinahen Stiftung arbeite, aber ganz emphatisch aus den sozialen Bewegungen komme. Und da kann man zum Beispiel sagen, schauen wir uns den Atomausstieg an. Der wurde ja sowohl von einer rot-grünen Bundesregierung, da gab es den Atomkonsens 2002, glaube ich, durchgesetzt, als auch von einer schwarz-gelben Regierung, nämlich 2011. Das heißt, das kausale Movens, das Ding, was das verursacht, waren die sozialen Bewegungen. Ich bin im Gespräch mit Leuten von den Grünen, der linke Flügel, such as it is. Und ich bin im Gespräch mit Leuten von den Linken. Yeah, where is? Die drei Menschen, ich kenne sie, glaube ich, alle. Und auch mit den Linken. Und dann sage ich immer, Leute, ihr habt also die Grünen und die Linken haben beide Kohleausstiegsgesetze in den Bundestag eingebracht. Die Grünen sind bei 2035 als Ausstiegsdatum, die Linken bei 2040. Beide Parteien wissen, dass wenn es keine starke Anti-Kohle-Bewegung gibt, wird diese Forderung nie mehrheitsfähig werden. Sie wissen aber auch, also das, der Anti-Kohle-Flügel der Linken ist auf der Bundesebene dominant und bei den Grünen ist es natürlich so, dass die meisten auch gegen Kohle sind. Alle von denen wissen, dass nur durch starken sozialen Bewegungsaktivismus können die diese Forderung überhaupt durchsetzen. Also kann ich sagen, wer einen Kohleausstieg will, ganz ehrlich, seid in den Bewegungen aktiv, geht zu den Demonstrationen, schreibt Blog-Einträge und geht Tagebauer blockieren. Irgendwann werden auch die unwilligsten Parteien darauf einsteigen. Ich wollte noch mal zwei Sachen sagen zu den Lösungen und den Alternativen, die wir haben. Das mit dem Preis, also dass die Waren ihre real ökologischen Preise ausdrücken, hat natürlich eine soziale Schlagseite. Dürfen denn nur reiche Leute die Umwelt zerstören? Da muss man auch über irgendwelche Gerechtigkeitsminima diskutieren, dass man zum Beispiel bestimmtes gratis Strom-Grundkontingent hat und das dann bei den Großverbrauchern geht es halt dann irgendwann hinten rauf. Lösungen ganz einfach. Wenn ich drei Policy-Vorschläge machen müsste, TTIP stoppen, EEG wiederherstellen, Kohleausstieg verabschieden. Das sind drei Sachen, ganz konkrete, ordnungspolitische Lösungen. Keine irgendwie Craziness. Also das EEG gab es schon, das wurde kaputt gemacht. Kohleausstieg kann man auch im Atomausstieg modellieren. Und TTIP stoppen ist jetzt auch nicht wahnsinnig schwer.
Zack, bumm. Drei konkrete Vorschläge des Aktivisten. So wurde unser Salon mit dem Titel Am warmen Polar zum übergroßen, immer als so abstrakt bezeichneten Thema Klimawandel dann doch noch ganz schön konkret. Hoffentlich geht's am 31. August auch so weiter. Ab 19 Uhr diskutieren wir dann am 31.8. wieder im digitalen Salon. Sehr gerne auch mit eurer Beteiligung. Los geht's dann um 19 Uhr, Eintritt frei, wie immer. Und das Thema wird, denke ich, wieder heiß. Haters gonna hate? Fragezeichen. Ist die Runde überschrieben und wir reden über den Hass im Netz? Und ob und wie wir ihn bremsen können. Kommt vorbei, ihr findet den Salon der Französischen Straße 9 in Berlin-Mitte oder aber im Livestream auf hiig.de. Das war's für heute von Katja Weber und ich sag, macht's gut, bis bald.
Die Radio Wissen, Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr auf deradiowissen.de.